dass es ein Weckruf ist. Auf jeden Fall, wenn irgendwie über die Hälfte sagen, teils oder überwiegend, sehe ich da nicht die Welt, die ich wahrnehme. Und ich glaube, dahinter hängt halt auch oft, dass wir so diesen Negativity-Bias haben, so wir alles, was negativ ist, und wir suchen nach Kritik. Das ist ja auch unsere verdammt wichtige Aufgabe, kritisch zu bleiben. Aber manchmal, glaube ich, ist es dann auch so, dass wir die Welt dann etwas schwarzer malen, als sie ist, und vielleicht auch nicht die Themen und die Alltagssachen so automatisch ins Programm schaffen, sondern die eher, die wir eh kennen, weil sie negativ sind oder weil sie eh auf Insta oder TikTok laut sind und irgendein Anliegen haben und so.
Till Opitz arbeitet beim Deutschlandfunk und ist Trainer für Themen wie Vertrauen in Medien und Perspektivenvielfalt im Journalismus. Und mit ihm durfte ich für diese Folge sprechen über die große Frage, wie steht es eigentlich um diese Perspektivenvielfalt im Journalismus? Welche Perspektiven fehlen? Und warum ist diese Frage vielmehr eine ökonomische Frage als eine politische Frage? Über Thesen wie diese sprechen wir in dieser Folge. Und jetzt geht's los.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.
Mein Name ist Luca Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Was ist eigentlich die Aufgabe von Journalismus? Das ist eine viel diskutierte Frage, gerade in Zeiten wie diesen, Zeiten, in denen Pressefreiheit unter Druck steht, autoritäre Tendenzen zunehmen und Plattformen und Algorithmen bestimmen, wer welche Informationen sieht und welche auch nicht. Und all das führt gerade nicht dazu, dass es einfacher wird, zu antworten auf die Frage, was Journalismus eigentlich leisten soll. Wenn es kompliziert wird, hilft es ja manchmal, zum Anfang zu gehen. Die erste Ausgabe der Süddeutschen Zeitung am 6. Oktober 1945 wurde mit einer Druckplatte gegossen, die aus dem eingeschmolzenen Originalsatz von Hitlers Mein Kampf hergestellt wurde. Ein hochsymbolischer Akt. Nie wieder sollte es eine solche Schreckensherrschaft geben und Journalismus sollte seinen Beitrag dazu leisten für eine informierte und aufgeklärte demokratische Gesellschaft. Das war der Auftrag, auch natürlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei der Gründung und viele andere Medien, die nach dem Zweiten Weltkrieg neu oder auch ja wieder gegründet wurden, machtkritisch sein. Das ist also so eine zentrale Säule, und auch eine zweite Säule findet sich im Selbstverständnis vieler Qualitätsmedien wieder. Berichterstatter sein für alle Deutschen. Journalismus als Dienst am Menschen. Und das führt in direkter Linie zu den Diskussionen von heute. Wie gelingt das noch in einer Gesellschaft, die sehr viel heterogener ist als damals und in der sich Journalismus häufig dem Vorwurf gegenüber sieht, viele Perspektiven nicht abzubilden? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wie berechtigt sind eigentlich Vorwürfe, Journalismus sei zu urban, akademisch, zu linksideologisch verengt? Welche Perspektiven fehlen wirklich und warum? Und wie schaffen wir es, kritisch gegenüber Journalismus zu sein, ohne uns die Debatten von medienfeindlichen Akteuren aufdrängen zu lassen? Große Fragen, viele Fragen. Über all das darf ich heute sprechen mit einem, der sich damit intensiv beschäftigt und seit, wenn ich richtig informiert bin, über 16 Jahren als Journalist arbeitet, unter anderem für das NRW-Lokalradio, da hat er angefangen, den WDR und heute den Deutschlandfunk arbeitet. Till Opitz ist mir zugeschaltet. Hi Till, schön, dass du da bist.
Hallo Lukas, vielen, vielen Dank. Mein Gott, das Thema ist echt sehr, sehr groß. Nach dem Opening, da habe ich nochmal gedacht, ja.
Ja, krass, ne? Ich habe also beim Texten auch gedacht, wir nehmen uns hier nichts weniger als die großen Fragen der Branche vor. Till, zum Einstieg vielleicht auch schon eine große Frage: Woran erkennst du eigentlich guten Journalismus?
Wenn ich nachher super viele Argumente kenne von verschiedenen Seiten und wenig weiß darüber, wie die Journalistin oder der Journalist darüber denkt.
So, das ist eine kurze, knappe Antwort. Da steckt aber schon eine Menge drin, glaube ich, über worüber wir heute reden werden. Du bist ja selbst, ich habe es gesagt, Journalist, Reporter, Moderator, arbeitest für den Deutschlandfunk, bist aber eben auch Trainer und gibst Seminare zu Themen eben wie Vertrauen in Medien, Hate Speech, Perspektivenvielfalt. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich mit diesen, ja ich sag mal, übergeordneten Fragen so intensiv auseinandersetzt, neben deinem Reporterjob?
Also ich habe tatsächlich meine Examensarbeit schon geschrieben über Großstadtmilieus und Parteienpräferenzen. Mhm. Das war krass, aber das war so ein interdisziplinärer Ansatz und das fand ich spannend, weil ich so gemerkt habe, ach, dieser Milieuansatz, den kennen wir ja vielleicht alle, Sinusmilieus, was heute die Digital Media Types und sowas sind. Das fand ich total spannend und finde ich nach wie vor total hilfreich, um Gesellschaft zu beschreiben. Und da merkt man eben auch, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo sich eben Leute auch konzentrieren, in der Stadt, am Stadtrand oder in der Innenstadt, in Altbauten und so weiter. Und so kam es irgendwie so, ich komme so aus der Geografie, habe ich aber nach dem Vordiplom damals noch abgebrochen und habe dann Journalismus studiert. Und das war eben so irgendwie immer schon so ein Bereich, der mich so interessiert hat. Und dann habe ich eben auch im Journalismus beobachtet, ja, da könnte man vielleicht aus dieser Forschung auch sich mal so ein paar Gedanken zu machen, weil wir sitzen ja nun mal häufiger, zumindest bei den größeren Medien, in Großstädten sozusagen, ziehen auch dann von Hamburg nach München und so und zurück. Nicht alle, das ist mir auch klar, aber da sind, glaube ich, so Sachen, die zumindest eine gewisse Gefahr beinhalten und wo wir einfach mal reflektieren sollten, auch als Medienschaffende. So hat sich das dann so ergeben und dann gab es das Bonn Institute, die machen ja sehr viel zu Constructive Journalism, was ich auch einen super Ansatz finde. Und die sagen ja auch erstmal Allparteilichkeit, Zuhören und so weiter. Und ja, und so habe ich dann irgendwie diese Dinge alle zusammengebracht, weil ich eh in dem Trainertum da schon unterwegs war.
Wenn du diese Seminare dann gibst, also du machst das ja auch an Journalistenschulen, der Deutschen Journalistenschule, bist du ja auch als Trainer, aber auch darüber hinaus redest du viel auch in der Branche mit jungen KollegInnen auch, aber auch mit etablierten KollegInnen über das Thema. Wie ist so dein Eindruck, wenn du dann dahin kommst? Und es ist ja durchaus auch immer ein medienkritischer Akt, der da passiert, weil wenn wir darüber reden, Perspektiven fehlen in der journalistischen Betrachtung der Gesellschaft, ist das ja immer auch natürlich eine Kritik an denen, die es dann am Ende machen. Wie reagieren die eigentlich so darauf?
Ach, total unterschiedlich. Es gibt unfassbare Offenheit teilweise dafür, aber natürlich ist es häufig auch immer einfacher, andere zu kritisieren und jetzt nicht so sehr zu gucken, wo macht man vielleicht selbst Fehler. Aber ich finde das halt ganz wichtig, so wir haben alle eine Bias und wir haben alle einen bestimmten Blick auf die Welt. Und ich glaube, es geht eher darum, so sich das bewusst zu machen und jetzt nicht so erzieherisch zu sagen oder nach so irgendwie, wir müssen jetzt da und da hingehen und die Perspektive, sondern wir müssen einfach offen sein und sagen, haben wir vielleicht hier in München nochmal einen anderen Blick sozusagen als in Passau oder in Oberstdorf oder so. Und wirklich dann auch rausgehen und ich glaube, so immer wieder abgleichen. Und ich glaube, da sind wir einfach auch in der Zeit durch Homeoffice und so, dass es das nochmal zusätzlich erschwert, auf so einer Metaebene wirklich rauszugehen, sich Zeit zu nehmen. Das ist auch vielleicht nicht gerade eigentlich das, was in der Zeit jetzt gerade verlangt wird, zumindest so auf den ersten Blick.
Wenn du selber auf deinen Medienkonsum schaust, ne? Also wir sind ja, du bist Journalist, wir arbeiten selber in diesen Medien, aber konsumieren sie natürlich auch.
Ich habe keinen Fernseher.
Welche Perspektiven fehlen dir denn eigentlich?
Ganz ehrlich, ich weiß als Journalist, wo ich die finde. Und ich arbeite ja jetzt seit kurzem früher Deutschlandfunk, nur war jetzt Deutschlandfunk und da gibt es zu allem was. Ja, dass Bougainville irgendwie von Papua-Neuguinea sich abtrennen will, der kriege ich Deep Journalism und so weiter. Das heißt, ich weiß, dass es eigentlich zu allem was gibt. Ja. Aber ich glaube, es geht eher um diese Frage, was passiert so im groben Ganzen? Und es gibt das ist dann der nächste Punkt schon. Du hast schon ganz viele Themen jetzt angesprochen, nämlich auch, wir haben eine Fragmentierung nicht nur der Gesellschaft, was du eben schon gesagt hast, sondern auch der Kanäle und der Mediennutzung. Das heißt, vieles geht ja heute über, sind ja so die Narrative der Branche, Bedürfnis bespielen, ganz enge Zielgruppen und so weiter. Und ich glaube, da sind dann eben die Gefahren, dass man Leuten das gibt, was sie hören wollen oder ganz klar sagt, sozusagen, das sind eure Bedürfnisse und die bedienen wir. Aber ich glaube, guter Journalismus in meinen Augen ist auch dafür da und gerade wir im Öffentlich-Rechtlichen, Leute mit was zu konfrontieren, was vielleicht nicht so cool ist oder die eigene Meinung vielleicht auch in Frage stellt oder zumindest mal mit konfrontiert mit Argumenten von anderen Seiten.
Wir sind schon mittendrin in der Bestandsaufnahme, würde ich sagen. Es gibt ja immer wieder Umfragen, Befragungen, die sich damit beschäftigen, wie vielfältig oder welche Perspektiven Journalismus eigentlich bedient und wie die Leute da draußen es vor allem wahrnehmen. Es gibt die berühmte Medienvertrauensstudie, Langzeitstudie der Uni in Mainz zum Beispiel. Es gibt eine CV-Umfrage, also eine Online-Umfrage, die aber durchaus ähnliche Ergebnisse hervorbringt wie andere auch, wo dann 62% der Deutschen sagen, sie finden sich nicht wieder in der Berichterstattung. Das ist ja eine ganze Menge. Wie alarmierend findest du das, wenn das Bild entsteht. Ich finde mich nicht wieder in dem, was die da berichten, die da
oder schon. Oder finde ich meine Themen oder ich gucke anders auf die Welt. Da gibt es ja verschiedene Fragen, gerade von den Mainzer Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich finde schon, dass wir darauf achten müssen. So, ich meine, du weißt genauso, wenn man fragt, die Medien, das ist natürlich auch wenig aussagekräftig. Ja, so, das ist das Problem auch dabei. Und ich finde, da muss man auch nochmal differenzieren. Und es gibt uns auch eine Auswertung, dass die Leute total unterscheiden können zwischen dem, was die Tagesschau macht und dass da ein höheres Vertrauen ist, auch wir als Öffentlich-Rechtliche das durchaus noch haben, als jetzt gegenüber irgendwie YouTube. So, als wo wirklich jeder und jeder irgendwie was hochladen kann, was Vor- und Nachteile hat. So, also ich glaube, es gibt eine Differenzierung, aber ich glaube trotzdem, dass wir aufpassen müssen und dass es ein Weckruf ist, auf jeden Fall. Wenn irgendwie über die Hälfte sagen, teils oder überwiegend, sehe ich da nicht die Welt, die ich wahrnehme. Und ich glaube, dahinter hängt halt auch oft, dass wir so diesen Negativity-Bias haben, so wir alles, was negativ ist, und wir suchen nach Kritik. Das ist ja auch unsere verdammt wichtige Aufgabe, hast du auch am Anfang schon gut hergeleitet, so ne, kritisch zu bleiben. Aber manchmal, glaube ich, ist es dann auch so, dass wir die Welt dann etwas schwarzer malen, als sie ist. Und vielleicht auch nicht die Themen und die Alltagssachen so automatisch ins Programm schaffen, sondern die eher, die wir eh kennen, weil sie negativ sind oder weil sie eh auf Insta oder TikTok laut sind und irgendein Anliegen haben und so.
Ja, deswegen war mir das auch wichtig am Anfang, ne, so diese zwei Säulen irgendwie darzustellen. Einmal das Machtkritische, was wichtig ist, aber eben auch dieses Journalismus als Dienst am Menschen. Und da steckt es ja irgendwie ein bisschen drin, halt auch sich mehr um Alltagsthemen zu kümmern, um das, was so im täglichen Leben für die Menschen wichtig ist. Du arbeitest ja für deine Seminare, das fand ich ganz spannend, das hast du mir im Vorfeld ja auch geschickt, mit der More in Common Studie, die Gesellschaft in drei Teile, also einteilt, um das so ein bisschen deutlicher zu machen, welche dieser Teile wir gut erreichen, welche vielleicht nicht. Da gibt es einmal die gesellschaftlichen Stabilisatoren, heißt es da, das sind so die involvierten und etablierten Menschen in der Gesellschaft. Dann gibt es die gesellschaftlichen Pole, um die es ja wirklich sehr viel auch oft geht, die Offenen und die Wütenden, die viel vorkommen. Und dann gibt es, und das ist ja das eigentlich Interessante, wenn wir über Perspektiven reden, das unsichtbare Drittel. Wer ist denn das? Wer ist denn dieses unsichtbare Drittel?
Genau, also vielleicht muss man dazu sagen, das ist auch einfach so ein Milieuansatz wie Venus-Milieus oder so. Die haben aber so ein bisschen die Dimensionen, wenn du jetzt so eine Skala hast, dich anders angeschaut und zwar geschaut, wie weit sind denn gesellschaftliche Gruppen offen für Veränderungen, gesellschaftlichen Wandel und wie weit orientieren sich sie am Gemeinwesen. Und dann haben sie eben diese zwei Gruppen rausgestellt. Und was ich so spannend finde, und deshalb finde ich die auch so wichtig, diese Übersehenen, More in Common, die eben sich für gesellschaftlichen Dialog einsetzen, die das gemacht haben, dass fast die Hälfte, nämlich 45% der unter 30-jährigen Erwachsenen, diesen beiden Gruppen angehören. Wer sind das? Das eine sind die Pragmatischen, das ist auch eine sehr junge Altersgruppe, also auch zukunftswichtig wirklich. Die gucken auf die Gesellschaft durchaus recht nutzenorientiert. Ja, da ist jetzt vielleicht Klimaschutz nicht Thema 1. Ob wir das gut finden oder nicht, ist total erstmal daneben, aber so ist es. Und sie sind total auch einsam, sie haben eher ein niedriges Interesse an Politik, aber sie haben so Themen wie gerechte Löhne, Stärkung von Familien, sie gucken sehr auf Infrastruktur, auch Integration durchaus, Digitalisierung, Wirtschaftsförderung, das sind so Sachen, die denen einfach sehr wichtig sind. Und dann gibt es noch diese andere Gruppe neben den Pragmatischen, das sind die Enttäuschten laut dieser More in Common Studie. Eher weiblich, die haben wenig Halt, auch durchaus so eine Abstiegsangst. Die wünschen sich Gerechtigkeit, haben auch so Themen wie Alterssicherung, günstig bezahlbares Wohnen, gerechte Löhne und so weiter. Das heißt, das sind wirklich so Gruppen, die haben, vielleicht sind auch nicht so präsent, weil sie vielleicht auch insgesamt nicht so die Themen haben, die wir so im Alltag ständig vorne sehen, die jetzt in der Diskussion sind. Und die vielleicht auch gar nicht so, das fand ich auch ganz spannend in dieser Studie, gar nicht so Interesse haben an so einem lauten Austausch oder so und müssen jetzt, haben jetzt Spaß daran, wie wir Medienmenschen oft auf einer Bühne und jetzt das zu diskutieren und so, sondern da ist es eher so, dass die das ein bisschen mehr ruhiger machen und dass sie auch zum Beispiel eher Alltagsexperten suchen, jetzt gar nicht so unbedingt den Politiker, die Politikerin zu irgendwas hören wollen, Die haben ein Bedürfnis, dass ihnen zugehört wird, dass es wenig sich ideologisch anfühlt sozusagen.
Also wenig ideologisch ist ja auch schon ein wichtiges Stichwort, glaube ich, weil wenn wir diese Diskussion führen, kommt ja dann schnell auch dieser Vorwurf oft oder eine Analyse dann auch manchmal, dass der Journalismus linker ist als die Gesellschaft im Schnitt. Da gibt es dann immer wieder Umfragen. Eine der neueren davon, die gerne zitiert wurde, auch aus bestimmten Kreisen zitiert wurde, war von der TU Dortmund, wo Journalisten befragt wurden in Deutschland. Nicht repräsentativ, das muss man dazu sagen, glaube ich, auch der Vollständigkeit halber, wo dann 40% der Befragten angeben, dass sie den Grünen politisch zu neigen, was natürlich sehr hoch überdurchschnittlich über dem Wert der Grünen in der Gesamtgesellschaft liegt. Da gibt es auch andere Umfragen, die das über längere Zeiträume beobachten. Da ist die Zahl nicht ganz so hoch, aber auch da zeigt sich, dass das überrepräsentiert ist. Wie problematisch ist es denn eigentlich? Weil wir sind als Journalisten, ich bin ja auch ausgebildeter Journalist, wir waren ja beide an der Deutschen Journalistenschule in München.
Ich aber nicht etwas, als Schüler.
Ja, du nicht als Schüler, du unterrichtest, ich war als Schüler da, genau.
Sehr haben cool also gewesen, auch da gewesen zu sein, ja. Aber anyway, ja. Wie schlimm ist es, dass wir vielleicht auch häufiger die Grünen wählen als andere? Ich finde es überhaupt nicht schlimm.
Ja.
Ich glaube, das ist genau, also die Zahlen sind so und meine Beobachtung ist auch so. Das ist aber nicht schlimm. Ich glaube sogar, das ist ein bisschen auch normal, wenn du neugierig auf die Welt bist, mit unterschiedlichen Themen zu tun haben musst, dass du dann vielleicht eher in so einem, ja, ich nenne es sogar mal progressiven Milieu oder so unterwegs bist und neugierig bist, hoffentlich. Das ist, glaube ich, nicht problematisch. Problematisch ist, glaube ich, wenn wir uns das nicht bewusst machen, sozusagen. Und das sozusagen das, was wir in der Großstadt erleben zwischen Hofflohmarkt und Alnatura Supermarkt, ja, ich sag's jetzt mal so platt, dass das nicht unbedingt die Welt ist, in der 99% der Deutschen leben. Und ich glaube, das ist der einzige Punkt, den ich daran problematisch finde. Und deshalb finde ich, muss man auch total aufpassen, weil es wird ganz oft so gleichgesetzt und dann eben politisch instrumentalisiert, dass man dann so tut, als ob nur wenn jemand dir und der Partei zuneigt, dass er dann automatisch so berichtet.
Ja.
Das ist ja überhaupt nicht so und das geht, glaube ich, auch den meisten sehr gegen das journalistische Selbstverständnis.
Ja, da gibt's, das verlinke ich auch in den Shownotes, von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die ihres Zeichens ja auch eher CDU-nah ist, unionsnah ist. Eine ganz gute Studie ist es nicht, aber einen ganz guten wissenschaftlichen Text darüber, der das ganz gut einordnet, dass diese leichte, und es wird auch immer wieder betont, es ist eine leichte Verschiebung nach links in der Selbstwahrnehmung der Journalisten. Es ist nicht so, dass die alle linksradikal wären. So wirklich eine leichte Verschiebung. Und dann ist ja auch immer die Frage, was meint man eigentlich, wenn man sagt, ich bin links, ich bin konservativ? Da gibt es ja auch dann immer so, es ist ja so unterschiedliche Definitionen und es ist ja auch, wird ja auch immer komplizierter, sich da einzuordnen. Und vielleicht ist man bei dem einen Thema eher konservativ, während man bei einem anderen Thema eher progressiv denkt. Das ist ja auch themenabhängig und themenspezifisch ganz
vielleicht
oft.
Vielleicht hast du ein konservatives Beziehungsmodell, aber bist progressiv in dem und dem Ding. Ich glaube auch, das muss man
zum Beispiel
ein bisschen differenzieren.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was dahinter steht. Wir haben heute. Und das ist irgendwie unsere Zeit. Wir haben immer so einfache Schwarz-Weiß-Bilder. Und wir haben oft, ich erlebe das schon von vielen Seiten auch, dass wir so einfache Dinge wie, das ist dann links-grün und das ist dann sächsisch-rechts oder so.
Ja.
Und das ist, glaube ich, nicht gut, dieser Ansatz, deshalb auch Constructive Journalism, sozusagen mehr Dimensionen dazu holen, mit den Leuten erstmal in Ruhe reden, bevor wir irgendwelche Leute bewerten und so weiter. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Zeit, Leuten zuzuhören. Wie meinen sie das? Warum haben sie vielleicht auch die und die Position? Ja.
Ja, ich glaube, dass das im Gegenteil sogar auch schadet, ne? Also ich glaube, dass viele Menschen außerhalb der medienpolitischen Bubble, wie auch immer, sich gar nicht so selber so krass politisch einordnen irgendwo. Also die haben die Themen, die ihnen wichtig sind und haben dann einen Blick auf diese Themen und aber die könnten, also denen ist jetzt egal, ob das links oder rechts oder wie auch immer ist, sondern da geht es um die pragmatische Lösung eines Problems am Ende.
Und wir sind auch du hast total recht. Also das zeigt ja auch Polarisierungsforschung und übrigens auch bei More in Common kann man das sehen. Es gibt diese Wütenden und ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißen, diese Progressiveren, die sehr laut sind, die sozusagen auch Forderungen stellen von beiden Spektren. Die werden, glaube ich, schon sehr überdurchschnittlich gesehen. Dadurch haben wir diesen Eindruck der Polarisierung. Aber wenn man tiefer in diese Geschichten reingeht, sieht man, naja, 80% oder so sind irgendwo in der Mitte und dazwischen und die würden sich nicht zu diesen extremen Polen sozusagen. Sie sind aber da nicht so sichtbar und das hat, glaube ich, damit zu tun, wie Talkshows funktionieren und so weiter, wie Medien funktionieren. Pro und Contra ist dann manchmal auch nicht so doll. Dann haben wir auch wieder die Extremmeinung. Vielleicht kennen auch einige Leute diese Debatte um False Balance, ne, dass man dann sozusagen nur die Extreme darstellt und die als gleichwertig und so weiter. Ich glaube, da brauchen wir so mehr Vielstimmigkeit und manchmal auch vielleicht Leute, die so irgendwie in der Mitte sind, die sind dann aber eben nach Kriterien und Klickzahlen vielleicht nicht so, die so einen raushauen. Ne?
Ja, absolut. Und auch da, also das zeigt sich ja gerade so ein bisschen auch in der Branche weg von diesen diesem viel diskutierten Rechts-Konservativ-Links-Schema, so welcher Journalismus bedient eigentlich welche politische Seite. Ich denke dann ganz oft, jetzt muss ich diesen Fall, ich erwähne es einmal, dann wir müssen nicht drüber in epischer Breite drüber reden, diese Diskussion um Julia Ruß letztes Jahr, wo es dann hieß, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hätte nicht genug konservative Formate, deswegen müssen wir da jetzt so ein konservatives Format machen, halte ich aus journalistischer Sicht ja vollkommen den falschen Ansatz. Und das Gleiche würde ich auch sagen, wenn das Gleiche irgendwie, wir brauchen jetzt noch ein Linksformat oder so gewesen wäre, weil
meine
das ja gar nicht die Frage
beim Deutschlandfunk,
wäre.
Die hat einen, finde ich, sehr schlauen Kommentar gemacht, wir brauchen weder linke noch rechte Formate, wir brauchen, dass wir journalistische Standards einhalten. Ja. Und das ist eigentlich, finde ich, auch die Lösung, dann müssen wir das nicht irgendwie noch politisch oder so in irgendeine Richtung bringen. Wie soll das auch gehen? Wie willst du das definieren? Was ist dann links, rechts? Das hast du eben auch schon gesagt, das ist Quatsch.
Ja. Genau, das ist die große Frage und wir müssen da wahrscheinlich als Branche auch aufpassen, dass wir diese Diskussion uns auch nicht aufschwatzen lassen von bestimmten Akteuren, die denen daran gelegen ist, natürlich auch zu hier, schaut mal, die sind ja alle links und das ist ja auch irgendwie gewollt und die sind ideologisch alle gleich. Das ist ja auch ein Vorwurf, der oft von Akteuren kommt, die ja freie Medien so ganz grundsätzlich irgendwie angreifen wollen. Und da muss man, glaube ich, wirklich aufpassen und denen, genau wie du sagst, einfach gutes Handwerk am Ende entgegensetzen. Das ist, glaube ich, das A und O.
Und auch Transparenz machen, und auch transparent machen, ne? Quellen nennen. Ja. Ich glaube, das sind auch ganz wichtige Punkte, wo wir auch wieder Vertrauen zurückgewinnen können oder auch weiter Vertrauen einfach beibehalten.
Gehen wir mal ein bisschen in die Analyse. Nichtsdestotrotz, all that said, was wir jetzt gesagt haben, wenn wir über politische Vielfalt sozusagen reden, uns da die Diskussion manchmal ein bisschen aus dem Ruder laufen, wie wir letztes Jahr zum Beispiel gesehen haben. Es gibt Perspektiven, die zu kurz kommen. Wir haben ja das unsichtbare Drittel zum Beispiel schon angesprochen. Jetzt finde ich aber eine Frage interessant und wir haben das auch ganz am Anfang auch schon so ein bisschen gestriffen, so diese Frage, weil ich habe dich gefragt, welche Perspektive fehlt dir? Und dann hast du, jetzt weiß ich natürlich um das Angebot zum Beispiel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da gibt es ja irgendwie, gibt es da zu allem irgendwas. Ist diese Perspektivenknappheit, sage ich mal, ist das was wir wirklich haben oder ist das eher eine verzerrte Wahrnehmung von Menschen, die dann vielleicht aus verschiedensten Gründen einfach nicht wissen und dann nicht suchen und dass die Angebote sie nicht erreichen?
Beides, glaube ich, ganz ehrlich. Ja. Ich glaube, es wird eben auch politisch längst bespielt, dass man immer wieder gesagt hat, ach hier, die linksgrünen Großstadtakademiker und so. Und das stimmt einfach auch nicht. Wir, finde ich, haben eine, also ich kann jetzt auch nur für den Öffentlich-Rechtlichen reden und da auch eher, weil ich da mehr Einblicke habe in den Radio- und in Audiomarkt. Das ist ja so eine Vielfalt von allein Podcasts und Programmen, die wir da haben.
Kurzer Einschub, ich durfte, weil ich Teil der Jury des Deutschen Podcast Awards sein darf, durfte in den letzten Wochen viele, 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 viele Formate hören und auch viele journalistische Formate.
Cool.
Und habe da auch nochmal gedacht, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, so ein bisschen musste ich schon auch ein bisschen an unser Thema immer denken, wie vielfältig und wie viele Themen aus wie vielen Perspektiven alleine in diesen Podcasts, sowohl öffentlich-rechtlich, aber auch von anderen Medienmarken, von unabhängigen Creatoren, wie auch immer, besprochen werden, ist schon beeindruckend. Also das habe ich wirklich da auch nochmal gedacht, ja.
Ja, und genau, ich rede jetzt nur vom Öffentlich-Rechtlichen, im Privaten gibt es das ja auch. Du hast den für Angler den Podcast, keine Ahnung, der MDR macht irgendeinen Eisenbahner-Podcast, wo erzählen Leute, früher in der DDR war es ja so und so schön. Also das ist alles existiert. Wir haben auch Randsportarten, in Anführungsstrichen, wo wir zumindest Livestreams oder so anbieten. Klar, wir haben auch progressive Sachen, Barbecue, Black Brown Queerer Podcast für queere Menschen mit Migrations-Background und so, aber das ist auch ein berechtigtes Anliegen, auf jeden Fall. Und ich glaube, es geht darum, wirklich fair zu bleiben, und da haben wir schon ein ganz großes Spektrum, und deshalb glaube ich, ist es so eine verzerrte Wahrnehmung, aber es ist schon natürlich auch manchmal richtig, dass Finnland vielleicht Eindruck hat, okay, wir machen jetzt sehr viel über, keine Ahnung, den veganen Trend oder so, der ja aber auch real ist, sonst würde es das in den Supermärkten nicht geben, das erfinden wir Medien ja nicht, das ist ja real, sonst würden nicht irgendwie so viele Firmen darauf setzen, aber natürlich nehmen wir das dann stärker, glaube ich, wahr hier in den Städten, und auch da haben es wahrscheinlich die Lokalzeitungen, die vor Ort sind, ein bisschen leichter, so das mehr mitzukriegen, aber hier hat man dann eben nicht so sehr den Abgleich, und insofern glaube ich schon, dass da auch ein bisschen was dran ist, oder wir vielleicht nicht so häufig nach Bautzen fahren irgendwie, um ein Thema zu machen, was nichts mit AfD zu tun hat oder so. Ja, also das ist, glaube ich, schon so, dass wir da manchmal ein bisschen ausgeglichener sein könnten und auch vielleicht zu wenig mitkriegen. Also das ist auch mein Verdacht, dass wir halt hier Dinge in unserem Umfeld mitkriegen. Und das ist ja auch keine böse Absicht, aber dann mache ich halt, weiß ich nicht, was über Hochflohmärkte und so weiter. Aber ich bekomme andere Geschichten eben im ländlichen Raum, vielleicht auch im Ostdeutschland oder so, nicht so mit. Oder wir gucken dann direkt schon durch diese Brille, oh, was ist da jetzt schon wieder? Ist die AfD jetzt bei 40% oder was?
Ja. Das ist ein Thema, aufmerksame HörerInnen des Podcasts wissen das, was mich auch speziell sehr umtreibt. Ich bin sehr ländlich auch groß geworden, komme aus dem Sauerland, was ja inzwischen berühmt ist, da unser Bundeskanzler da auch herkommt. Und auch da, also ich glaube, einmal ist es auch so die Frage, wenn dann über Themen oder das Land, und das gibt ja auch, das Land gibt es ja auch nicht, ne? Es gibt also auch, jede Region ist da ja auch wieder anders und hat andere Themen, andere Herausforderungen, andere Menschen, andere Menschenschlag. Aber dann wird das häufiger mal aus so einer fast so ein bisschen Zoo-Perspektive, ach, jetzt gucken wir uns mal an, was die Leute auf dem Land da so machen. Was das sind, spannendes Schützenfest, aha, jetzt mache ich mal so einen Selbstversuch und feiere mal Schützenfest mit, was für Leute vom Land und für mich auch ganz lange kommt, total normal war, das ist halt Alltag, das gehört dazu, das ist Teil des gesellschaftlichen Lebens. Und dann wird da mal so ein bisschen mit so einem Amüsement irgendwie so ein bisschen drauf geschaut. Da habe ich mich schon häufiger mal drüber aufgeregt an dieser Stelle.
Und ich erzähle jetzt eine Geschichte, weil die verantwortlich nicht mehr da war. Ich war eine Zeit lang bei 1 Live, WDR, und da war ich als Reporter draußen. Wir hatten so eine Rubrik, der allerbeste Ort. Und da war wirklich die Aufgabe, so redaktionell, ja, du machst so ein bisschen darüber lustig, wie die da im kleinen Dorf so und so, das, als ob das so New York wäre, aber so mit einem Augenzwinkern. Und ich bin dann irgendwann rausgenommen worden, weil ich war irgendwie nicht so, wie die das haben wollten. Ich war zu nett und ich war zu empathisch diesen Leuten gegenüber, weil ich habe oft gedacht so, wow, was die hier auf die Beine stellen, ist total so cool. Und heute würden sie das, glaube ich, auch nicht mehr so machen. Und sie machen, ich finde, der WDR macht sehr viele konstruktive, gute Sachen heute, wo er eben auch versucht, Perspektivenvielfalt reinzukriegen. Ich glaube, da gab es auch so ein Learning über die Jahre.
Ja, das ist auch meine Beobachtung, dass da durchaus sich Dinge auch verbessern. Also das darf man ja auch festhalten in so einem Gespräch. Und das Zweite ist, glaube ich, die Frage, wie wir manche Dinge so bebildern und darstellen. Also nicht mal so wirklich dann Berichterstattung in die Tiefe, sondern auch so ein Beispiel, was ich vielleicht hier auch schon mal erzählt habe, aber so, wenn wir über die Gen Z reden, dann werden ja immer irgendwelche Bilder rausgesucht oder so bestimmte Menschen gesucht, die dann für diese Gen Z stehen, und das sind dann oft, ist das so ein relativ ähnliches Bild irgendwie, so vom Klamottenstyle, vom Lifestyle, den man dann im Bild sehen soll. Und da hatte ich einen schönen Vergleich mal, gab es irgendeine Bebilderung beim ZDF auf dem Instagram-Kanal über die Gen Z, und das waren dann alle sehr hippe, junge Menschen mit Sonnenbrille und irgendwie so Vintage-Secondhand-Klamotten, die aber irgendwie alle zusammenpassten. Und zur gleichen Zeit hat ein guter Freund aus der Heimat bei mir ein Profilbild hochgeladen, hochgeladen, wo er vor seinem neuen Traktor stand, mit der Kettensäge geschultert. Auch Gen Z.
Auch Gen Z. Und es muss noch nicht mal toxische Männlichkeit sein, was dann kommt. Ne?
So, in dem Fall, er ist halt Forstarbeit, das ist halt sein Job. So.
Genau das. Und ich glaube, du hast was ganz Wichtiges angesprochen. Wir labeln heute auch schnell Sachen. Das gehört auch für mich für dieses alles so schnell in Schubladen, schwarz-weiß, gut, schlecht. Und ich glaube, es gibt unfassbar viele Graubereiche. Und ich mache überhaupt zum Beispiel die toxische Männlichkeit nicht klein und diese Probleme der Manosphäre und was wir da auch wirklich weltweit sehen an sozusagen Rückschritten, das sehe ich genauso. Und gleichzeitig ist eben die Gefahr, so jemand, der da Forstarbeiter ist, sofort in so eine Kiste, das ist halt die andere Seite davon. Ja. Die gehört auch dazu und die müssen wir ein bisschen reflektieren, ein bisschen vorsichtiger sein, auf jeden Fall. Und es ist auch so ein Ding von, wenn du jetzt Gen Z ansprichst und so, was ich auch so in der Ausbildung sehe, es gibt teilweise auch andere Ideen von Journalismus und ich finde wichtig, dass wir darüber diskutieren. Also ich höre schon immer mal wieder, wenn die Leute so von der Uni kommen und ich meine, wir waren auch so mit Anfang 20 oder so, dass man die Welt verändern will und so, dann sagt man, ey, wir müssen marginalisierten Gruppen eine Stimme geben. Stimmt ja auch, aber wir müssen trotzdem auch gucken, dass wir eine journalistische Distanz halten und wir müssen auch Dinge hinterfragen, Leute behaupten, habe ich jetzt auch über die Jahre so gemerkt, manche Leute verkaufen sich einfach auch gut, das können heute viele Leute, weil sie das auch lernen über Social Media und so, lasst uns bitte das Handwerk auf jeden Fall behalten und immer wieder kritisch hinterfragen, ist es so, wie die Person erzählt, kritisch sein, da habe ich leider auch Dinge erlebt, wo ich so denke, ja, da hätten wir mal einfach recherchieren müssen, eigentlich irgendwie Journalismus 1.0.
Ja, total. Auch da wieder das Handwerk. Also den Spruch, werdet zur Marke, den habe ich in meiner ersten Woche der Ausbildung an der DJS auch häufiger mal gehört.
Okay.
Also das mag bis zum gewissen Punkt natürlich irgendwie auch stimmen, weil es halt die Mechanismen sind, wie heute Öffentlichkeit halt ja auch entsteht, vor allem durch Gesichter, durch einzelne Menschen, die für ein Thema oder für ein Format stehen. Aber das Handwerk nicht vergessen, auch ganz wichtig.
Viele Sender nehmen sich ja dann auch sozusagen Promis oder InfluencerInnen, die dann sozusagen schon ihre Followerschaft. Ist jetzt auch prinzipiell nachvollziehbar, aber man muss dann eben schauen, wie kriegen wir das mit unseren journalistischen Standards zusammen, wie mit einer guten Redaktion, wie mit einer guten Recherche. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Das ist aber uns auch, was ich sehr frustrierend finde, wenn ich komme sehr vom Thema und wenn du dir aber die Daten anguckst, ist schon klar, wir haben im Vorfeld drüber geredet, Videopodcast läuft besser als reiner Audio-Podcast. Und so ist das auch so ein bisschen. Diese Prominenz zieht dann schon sehr viel. Da finde ich, müssen wir einfach gucken, dass wir in den Medienhäusern das, wenn wir es nutzen, auch wirklich verantwortungsvoll machen.
Ja. Jetzt sind wir schon fast beim, bei dem konstruktiven Ausblick, was wir denn gut machen können, um mehr Perspektiven einzubinden. Ich würde noch gerne einen Analyseteil machen. Also wir waren da gerade schon so ein bisschen dabei, als wir so über diese Diskussion politische Perspektiven, ist das überhaupt so ein großes Thema und warum wird das manchmal auch größer gemacht, als es vielleicht ist, gesprochen haben, wo dann man dann ja auch überhaupt, wo eine politische Neigung ja gar nicht zwangsläufig dazu führen musste, eine bestimmte politische Richtung dann auch zu stärken in der Berichterstattung, gar nicht, weil da spielen ja auch so viele andere Faktoren wie institutionelle Mechanismen und Redaktionsstatuten und das alles spielt da ja auch mit rein. Nur weil man individuell vielleicht der oder der Partei zuneigt, heißt das ja noch ganz lange nicht, dass man dann auch dieser Partei irgendwie eine mehr Plattform gibt als anderen in seiner Berichterstattung. Aber abseits davon, es gibt ja Gründe für fehlende Perspektiven. Die liegen aber nicht darin, dass Journalismus ideologisch gelenkt wird.
Es gibt keinen Merkel-Fax, auch keinen Merz-Fax. Ich sage immer, Leute, kommt vorbei, wenn solche Leute wirklich aus dieser Verschwörungsecke kommen. Es gibt das hier nicht und wir können ja auch alles ansprechen und ich finde aber wirklich immer faszinierend, woher diese Ideen kommen. Ich habe es nie erlebt, dass irgendwie was gelenkt wurde. Das finde ich, ist irgendwie auch übrigens im Privatradio genauso wenig wie bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das finde ich wirklich gut. Und wenn man ein Argument hat, das war mein Eindruck auch aus der und der Sicht, würde ich gerne, also dann wird es falsch, wenn wir das in die Richtung gehen. Ich habe eher das als positiv erlebt. Ich bin darüber, glaube ich, auch so ein bisschen, weil ich gesagt habe, nee, Leute, pass auf, es gibt die und die Argumente, deshalb lasst uns das bitte ausdifferenziert darstellen. Ja. Und das durfte ich auch immer. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und deshalb glaube ich auch, dass unser Mediensystem insgesamt total gut ist und funktioniert. Ja. Übrigens auch die Privaten. Nur wir sind natürlich schon sehr, sehr unter Druck. Also ich glaube, die Lenkung gibt es natürlich nicht, aber was natürlich passiert ist, du hast diese Megatrends wie KI oder so, ja. Damit sind alle beschäftigt. Dann haben wir seit Covid dieses Homeoffice, was ja auch total gut ist und es macht es familiengerecht, gerechter und fairer Kindern gegenüber, weil die Eltern zu Hause bleiben können. Aber es macht natürlich was.
Ja, klar.
Du gehst noch weniger raus, du bleibst noch mehr in deinem, wenn du es so nennen willst, Bubble. Und das passiert alles nicht bewusst oder mit böser Absicht, aber ich glaube, es passiert und wir unterschätzen ein bisschen die Effekte davon, meiner Meinung nach.
Das ist sicherlich ein Punkt und auch noch vielleicht zustimmend. Alleine, wenn man in manchen Redaktionen.
Wir kriegen keine Klickzahlen, wenn wir uns in allem einig sind. Das
ja, ich weiß, aber wenn man in manchen Redaktionskonferenzen sitzt, wie da sitzen dann 15 JournalistInnen und es gibt 15 Meinungen zu einem Thema. Auch das, also da irgendwie da mal dabei zu sein, wenn man den Eindruck hat, dass alles gleich irgendwie gleich in Anführungszeichen geschaltet sei, der herzliche Einladung dazu. Aber worauf ich hinaus wollte, ist tatsächlich so ein bisschen diese Frage, die nach dem wirtschaftlichen Druck auf Journalismus, weil meine These ist, dass das der Hauptgrund für fehlende Perspektiven ist im Journalismus. Weil wir auf der einen Seite, und da würde mich deine Meinung dann natürlich auch interessieren, auf der einen Seite erleben wir, dass gerade Lokaljournalismus unglaublich leidet, dass Redaktionen verschwinden, zusammengelegt werden, immer weniger JournalistInnen für immer größere Gebiete zuständig sind. Und da entsteht natürlich so ein Eindruck dann, was wir am Anfang besprochen haben, Menschen fühlen sich nicht mehr abgebildet in den Medien, weil da niemand mehr ist, der sie abbildet. Und das ist vor allem ein ökonomisches Problem in meinen Augen.
Absolut, das ist so. Ich glaube aber auch, wir sehen jetzt schon teilweise die Rückentwicklung. Wir sehen über Stiftungen, über verschiedene Anbieter wie das Bonn Institute, die sich ja auch für Constructive Journalism einsetzen, dass da es Programme gibt für Lokaljournalistinnen und Journalisten. Wie können wir wieder mehr verankert sein in der Bevölkerung? Teilweise sehe ich, also beim WDR kriege ich das so ein bisschen aus der Distanz mit, dass sie wieder sagen, doch, wir investieren durchaus in das vor Ort im Land sein. Das ist eigentlich somit das Wichtigste. Also ich glaube, dass da teilweise ein Umdenken stattfindet und man dann eher so schaut, wo man in anderen Bereichen sparen kann. Aber diese Lokalgeschichte ist wichtig. Aber du hast natürlich recht, der Alltag ist immer noch, dass Redaktionen geschlossen werden, zusammengelegt werden, fusioniert werden und so weiter. Das ist in meinen Augen aber Longtail sozusagen der falsche Ansatz. Ich glaube, diese Präsenz ist total wichtig. Ja. Ich sehe eher auch diese Gefahr nach wie vor in diesem, ja, das hat mit der Mediennutzung einfach auch was zu tun, dass wir reißerische Überschriften brauchen, dass wir dann so zu Clickbaiting kommen, wo wirklich geschrieben wird, die Wahrheit über und du denkst so, ey, ist das wirklich, es ist nur eine Perspektive. da haben dann auch natürlich viele so Portale, die leider auch so ein bisschen dann fast schon ein bisschen gefühlt die Standards setzen. Und wir eben auch sehen, wie über Content, wo es wirklich in 20, 30 Sekunden alles erzählt werden muss, wo ich dann denke, ja, das können wir Medien aber auch nicht ändern. Am Ende müssen wir vielleicht auch mal ehrlich sein und sagen, du kannst nicht hochkomplexe Dinge in einem 20-Sekunden-Video auf TikTok in doppelter Geschwindigkeit erklären. Da kriegst du den Israel-Palästina-Konflikt nicht erklärt.
Schwierig. Auch in ganzen Podcast-Reihen schon alleine. Schwierig, ja, absolut.
Aber das ist übrigens auch spannend, dass Zahlen zeigen mit Deep Journalism, wo du Hintergrund bringst, wo du vielleicht auch mal eine Stunde was erzählst, dass das durchaus richtig gute Klickzahlen holt. Ich weiß nicht, ob das die Breite der Bevölkerung sozusagen erreicht, das wahrscheinlich nicht, aber schon auch an Millionenpublikum.
Ja, empfehle auch, da gibt es eine Studie über News-Podcasts von 7-1 Audio, die das auch sehr gut zeigt, vor ein paar Wochen erschienen, wie stark die Bedeutung und Relevanz von News-Podcasts von ausgeruhten, längeren Formaten, also wirklich zunimmt, auch in verschiedenen Zielgruppen zunimmt. Auch da natürlich Podcasts erreichen eher eine urbane, gut besser gebildete, formal gebildetere Schicht, aber das wächst auf jeden Fall und auch da zeigt es ja vielleicht, vielleicht liegt es nicht daran, dass wir automatisch nur diese Zielgruppen erreichen. Vielleicht fehlt auch da ein bisschen das Angebot noch für andere Gruppen.
Ja. Also ich glaube, das sehen wir auch bei Radio und Podcast. Wir sind ja alle in dem Audiobereich, so versuchen das so zu balancieren, wie viel investieren wir da rein. Und wir sehen eben, dass gerade Academics quasi die Podcasts hören und Leute mit mittlerer oder nicht so hoher Bildung dann eher noch die Linearprogramme hören, weil sie es als Begleitmedium wollen und da so wirklich mehr die Sachen zu verbinden und einen Podcast auch da anzubieten, der da mal richtig durch die Decke geht, damit kann man sehr erfolgreich sein, wer da eine Idee hat.
Da, ja, also auch nur noch hier Business-Tipp von Till Opitz, sehr gut.
Naja.
Jetzt sind wir ja so, wollen wir zum konstruktiven Teil zum Schluss kommen. Ist ja auch ein beliebter Turn immer in Podcast. Ich mache das auch. Weil
klingt auch gut, ist schon richtig.
Ja. Und es ist ja das Gute bei, also weil du ja vorhin meintest, wir sind uns zu einig wegen Klickzahlen und so. Das Gute bei uns ist ja hier, wir sind ja ein Medienfachpodcast, also wir richten uns in erster Linie an ein Fachpublikum, deswegen sind wir da gar nicht so drauf angewiesen, hier groß zu polarisieren. Das ist doch auch mal ganz nett.
Das war ja auch nur ein Gag, ja.
Ja, ich weiß. Ja. Die Frage ist, also eigentlich habe ich zwei Fragen, was wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle anders oder noch ein bisschen besser machen können. Das eine ist, das haben wir auch schon gestreift, ich würde es trotzdem gerne nochmal ansprechen, weil ich das so entscheidend finde. Journalismus wird hart kritisiert von vielen Seiten dafür, dass er nicht genug Perspektiven abbilde und nicht genug sehr einseitig sei und so. Und diese Debatten werden uns oft, und das ist meine Beobachtung, oft von außen aufgedrückt und wir müssen aufpassen, dass wir denen nicht zu sehr auf den Leim gehen, aber gleichzeitig die Probleme, die es gibt, trotzdem offen benennen. Wie sind wir kritisch gegenüber Journalismus, ohne populistische Narrativen auf den Leim zu gehen?
Also jetzt von außen betrachtet auf den Journalismus oder wie Journalisten selber da drauf
schauen? Wie wir selber als Journalisten selber damit besser umgehen können. Weil wie gesagt, gerade diese Julia Ruß-Geschichte, da gab es schon so ein paar Einlassungen auch aus der Branche, die ich schon schwierig fand, wo dann relativ schnell eingelenkt wurde und so gesagt wurde, ja stimmt, wir haben zu wenig konservative Stimmen. So. Mhm. Und das fand ich manchmal so ein bisschen nicht unterkomplex, um mal.
Ich schicke immer gerne Links, schau mal hier, schau mal da, was wir alles gemacht haben.
Genau, ja.
Da mache ich übrigens auch HörerInnen-Post, habe ich heute noch beantwortet. Finde ich total wichtig, also dass wir greifbar sind sozusagen und dann eben auch zu sagen, nee, stimmt einfach nicht. Schauen Sie mal, was wir hier gemacht haben, das haben wir und das können wir in der Regel. Mhm. Wenn wir jetzt als Medienbranche von außen angegriffen werden, dazu habe ich mir tatsächlich noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich glaube, wir können immer nur wieder aufzeigen, was wir an guten Sachen machen, wie wir transparent machen, wie wir recherchieren, auch zu sagen, was ist hier eigentlich passiert. Also zum Beispiel, wir hatten hier Vier-Augen-Prinzip. Das ist was glaube ich wichtig ist, was viele gar nicht wissen, dass wir das so haben und nicht irgendwie der Moderator entscheidet jetzt, was er da für einen Spruch sagt oder irgendwie welche Musik er spielt oder was auch immer. Zu zeigen, auch wir haben Fact-Checking-Units aufgebaut, die Dinge nochmal verbinden. Ich total dankbar durchgehen und das alles auch nach außen zu transportieren, was wir alles tun intern sozusagen, um die Qualität zu sichern. Auch Leute durchaus mal, wenn die jetzt nicht totale Hardcore-Verschwörungsmenschen sind, irgendwie, denen man mit Argumenten gar nicht mehr kommen kann, die gibt es ja auch und dann macht es einfach keinen Sinn. Aber es gibt ja schon auch welche, die nur so ein bisschen zweifeln. Und das war ganz spannend. Der MDR hat das mal, ich glaube in Leipzig oder Dresden, hat ja von Legida oder Pegida damals so Leute mitgenommen in die Redaktion und denkt so, oh Gott, warum? Und das war eine total interessante Geschichte. Die haben dann auch einen Film darüber gemacht, so in den Tagesthemen. Und da war natürlich totale Skepsis. Die kamen dahin, wo steht das Merkel-Fax, so mit dieser Einstellung. Yes. Und dann, ach, das gibt's ja gar nicht. Ja, es sind ja ganz viele Kriterien, Nachrichtenkriterien, die da so. Und ich fand das von denen vom MDR total mutig, sich sozusagen diese Realität zuzumuten und sich da nicht in ihren Safe Space zurückzuziehen und zu sagen, nee. Und natürlich haben die da schon auch Leute rausgenommen, die, glaube ich, noch in gewisser Weise zugänglich waren. Und dann kam da so, ist ja interessant, dass ich die Leute jetzt kenne und das ist ja ganz schön komplizierte Arbeit und ja, jetzt kann ich das viel besser einordnen und so. Und das fand ich einen interessanten Prozess, der da passiert. Das kannst du natürlich nicht jeden Tag machen.
Klar.
Aber ich glaube schon auch, dass wir alle, egal ob Zeitungsmenschen, wenn wir bei Portalen arbeiten, so die Aufgabe haben, Medienkompetenz in die Gesellschaft mitzubringen und Schulen natürlich auch und so. Das ist einfach eine Mischung von ganz vielen, von ganz vielen Seiten. Immer nur Transparenz, glaube ich, ist das, was ich sagen würde. Ja. Die Frage von dir.
Ja. Ja. Das Medienkompetenzthema, das haben wir hier im Podcast auch schon mal bearbeitet, aber das ist natürlich ein Dauerbrenner, wenn wir über diese Fragen sprechen. Also zusammengefasst am Ende auch, wenn wir darauf schauen, was wir handwerklich machen können, um mehr Perspektiven irgendwie noch mehr reinzubringen oder auch den vielleicht auch den Angang von bestimmten Themen, den wir oft mal haben, und das geht dann in alle möglichen Richtungen, finde ich immer so, dass wir als Journalistinnen wieder, das ist jetzt wieder so, das ist der Standardspruch, wir müssen wieder mehr rausgehen, aber ich glaube, das ist es am Ende, oder? Also weil wir haben bei ganz vielen Themen, glaube ich, ist das Problem eher, und das ist auch ein Ressourcenproblem oft, glaube ich, da sind wir wieder beim ökonomischen Thema, dass wir relativ viel die Machtperspektive uns angucken und kommunizieren und darüber reden, egal um welche Themen es geht, sei es die Bürgergeldreform, sei es irgendwie, wenn, keine Ahnung, andere Dinge.
Gesundheitsreform jetzt, ja.
Ja, genau, das auch, die aber natürlich ganz konkret am Ende Menschen betrifft in ihrem Alltag und das dann relativ wenig stattfindet. Das ist also im Prinzip ist es eher dann wieder vielleicht so der Perspektivenwechsel auf das Dienstleistungsthema, also Dienst am Menschen.
Ja, also ich glaube, Übersetzen von Politik in was heißt das konkret für Person ABC, ich glaube, das ist ein super Ansatz. Ich glaube aber auch dann unabhängig von Politik sozusagen nochmal zu gucken, was treibt die Menschen hier gerade um. Also das auch wenn auch ein bisschen weg von diesen Nachrichtenfaktoren, so dass wir einfach auch gucken, wir machen jetzt hier eine schöne Serie über Leute, keine Ahnung, ungewöhnliche Hobbys in Gotha oder ich weiß es nicht, ja.
Du hast gerade den Angler-Podcast angesprochen.
Ja,
fantastisch.
Zum Beispiel sowas. Genau, und das ist halt auch Leben und für viele Leute ist das sogar relevanter als sozusagen diese Tagespolitik. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ansonsten so für den Alltag, wir haben da mal mit so ein paar Trainerinnen und Trainern zusammen überlegt, da können wir uns, Jonas, glaube ich, so ein paar Sachen überlegen, wie tatsächlich, wir fragen Leute einfach mal, Fremde insbesondere, sag mal, was treibt dich gerade um? Vielleicht kommt was Überraschendes rum, vielleicht erst beim dritten Mal. Mir hat neulich ein Reporter erzählt, der wollte erst nicht rausgehen, so eine Straßenumfrage hat er dann doch gemacht. So, ah, war ganz anders, als ich gedacht habe. Das ist schön. Und das ist genau das, was wir, glaube ich, tun sollten. Ich zum Beispiel habe gerade, ich bin in Köln, ne? Ich habe die Sächsische Zeitung und das Luxemburger Wort abonniert. Mhm. Ich finde schon total spannend, wie anders die da drauf gucken. Ja. Und du kriegst dann nochmal andere Themen mit. Hier zum Beispiel jetzt zwar auch Rechtsextremismus als Thema, aber dass dann irgendwie auch Sorben gedisst werden, habe ich vorher noch nie mitbekommen. Mhm. Aber in einem Artikel bei der Sächsischen Zeitung stand das dann so. Oder das ist jetzt vielleicht sehr nerdy, aber in Luxemburg gab es mal so eine Anschlagsserie in den 1980er Jahren, die ist bis heute nicht aufgeklärt. So, so spannende Sachen, die ich glaube ich sonst einfach nicht mitbekommen hätte. Das sind natürlich jetzt auch klassische Medien und so weiter, aber ich kann Leuten folgen, die ich vielleicht nicht so sympathisch finde. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Verschwörungsleuten oder so. Natürlich gibt es immer eine ganz klare Grenze.
Klar.
Aber auch offen durchzugehen, was fällt mir auf, vielleicht sogar einen anderen Weg zu suchen, vielleicht mal statt mit der S-Bahn auf einen anderen Weg dahin zu gehen, keine Ahnung. Aber ich glaube, es gibt schon so kleine Möglichkeiten, im Alltag zu gucken. Und was ich super finde, ist in Redaktionskonferenzen manchmal so, ja, so eine Art Rollenspiel zu machen. Also zu sagen, wir gucken jetzt aufs Thema Gesundheitsreform, wir schauen auch einfach mal aus verschiedenen Perspektiven. Nicht, dass wir das dann machen müssen, aber was würde eine alleinerziehende Person vielleicht dazu sagen? Was würde vielleicht eine LGBTIQ-Person dazu sagen? Oder, was könnte, so, dass man überhaupt erstmal anfängt, so ein bisschen zu brainstormen. Ich glaube, die Zeit müssen wir uns nehmen, die ist viel wert. Und dazu kommt natürlich auch, ich habe ja auch so ein bisschen Background als Diversity-Trainer. Natürlich ist es auch wichtig, dass wir vielfältige Teams haben. Das heißt, die Leute mit unterschiedlichen Backgrounds, ob das Stadt-Land ist, ob das sozusagen Migrationsgeschichte oder nicht ist und so weiter, aber eben auch verschiedene Bildungsbackgrounds und so weiter. Ich glaube schon, dass das sinnvoll ist. Ich glaube, bin nicht so ein Freund davon, das jetzt so nach so einer Strichliste zu machen.
Nee.
Weil ich glaube, dann überlagert das irgendwie alles, sondern es geht eher darum, dass wir in den als Medienmenschen irgendwie eine Awareness kriegen, dass wir mehr auf diese Sachen achten und eine Awareness dafür, dass wir eben nicht der Weisheit letzter Schluss meistens haben. Ja.
Und auch letzteres auch wieder ein ökonomisches Thema natürlich, weil auch JournalistInnen kommen oft auch aus ähnlichen Milieus, weil halt der Einstieg in den Job teuer ist und schlecht bezahlt und
dann in den teuren Großstädten
Großstädten stattfindet und sich dadurch halt für viele dann schon unmöglich ist, aus Nicht-Akademiker aus Haushalten oder auch wenn ich vielleicht einen etwas konservativeren Blick auf mein Leben habe und eher so auf Sicherheit und finanzielle Absicherung und so setze, gehe ich nicht in den Journalismus, weil das ist sicher nicht gerade am Berufseinstieg sicherlich nicht der Job, der mir finanzielle Sicherheit und abgesichert sein erstmal verspricht. Also auch da, auch das am Ende irgendwie auch dann, was die Besetzung der Vielfalt der Teams angeht, auch
und
irgendwie wieder ein ökonomisches Thema.
Und da kommen dann auch die Werte
Thema.
Wieder rein. Ja. Ich bin vielleicht bereit eher, weil ich irgendwie was Positives für die Gesellschaft verändern will, für nicht ganz so gutes Geld dann vielleicht auch da reinzugehen. Aber wenn ich Karriere machen will und ein Auto und ich weiß nicht was, dann gehe ich vielleicht doch in die freie Wirtschaft.
Genau.
Wenn es gerade zumindest halbwegs läuft, dann zumindest. Ja.
Ja. Also es gibt vielfältige Erklärungen dafür, aber sicherlich nicht, dass es das Merkel-Fax in Redaktionen gibt. Oder irgendwer bestimmt, Journalismus hat jetzt die und die Richtung einzuschlagen, sondern es ist kompliziert, wie immer. Und ich glaube, das wurde in unserem Gespräch mehr als deutlich. Und es gibt aber auch Lösungsansätze und die sind gar nicht so, also es sind, das besonders gut hat mir gefallen, kleine Stellschrauben, das Rollenspiel mal auszuprobieren. Das ist also, wenn ihr da draußen einen Takeaway mitnehmen wollt heute, vielleicht in der nächsten Redaktionskonferenz einfach mal, wenn es um ein Thema geht, einfach mal das Rollenspiel ausprobieren. Das finde ich irgendwie eine sehr coole Idee.
Es gibt dazu ein kleines Handout, das können wir gerne irgendwie, wenn du willst, das ist ein PDF in die Shownotes, da sind so 14 Alltagshacks für Redaktionen.
Cool. Sehr, sehr gerne. Packen wir in die Shownotes den Link, da könnt ihr euch das dann anschauen. Das war's jetzt für dieses Gespräch. Man könnte natürlich noch stundenlang über jeden Punkt irgendwie weiterreden, aber für heute soll es das gewesen sein, lieber Till. Vielen, vielen Dank,
dass du
dir Zeit genommen hast für unseren Podcast This is Media Now und du uns deine Erfahrungen und deinen Blick auf das Thema Perspektivenvielfalt im Journalismus präsentiert hast. Dankeschön.
Sehr gerne. Danke euch.
Und wenn ihr da draußen Gedanken habt zu dem Thema, dann könnt ihr natürlich gerne das mir schreiben, hinterlassen bei LinkedIn, in den Kommentaren, wo auch immer ihr das mögt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wie immer, macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, das Update für alle, die Medien machen.